Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge sprechen wir über Gerechtigkeit auf der Toilette. Die perfekte Gesprächspartnerin dazu, das ist Lena Olvedi, die Geschäftsführerin und Gründerin von Missoa. Missoa ist das Hockurinal, das Pendant zum Pissoir und damit die gleichberechtigte Wahl zur Toilettenkabine. Im Gespräch erzählt mir Lena von ihrem ganz persönlichen Weg zur Unternehmerin und berichtet darüber, wie sie es schafft, in jedem unternehmerischen Bereich eine nachhaltige Lösung zu finden. Wir unterhalten uns auch über die größten Meilensteine ihrer Firmengeschichte und darüber, wo die Reise noch hingehen soll und an welcher Mission sie aktuell gerade arbeitet. Schön, herzlich willkommen, liebe Lena. Toll, dass du da bist.
Hallo, liebe Mia. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, von Herzen gerne, weil das Thema, das du mit deiner Firma beackerst, da finde ich, steckt dir wirklich sehr viel Gerechtigkeitsfaktor drin, gerade so, was so ganz banale Grundbedürfnisse betrifft. Und ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwo im öffentlichen Raum seither auf Toilette bin, dann denke ich daran, was ich allein jetzt durch die Recherche im Interview gelernt habe. Also was auch alles irgendwie gar nicht so cool ist, wenn man jetzt so die, ich sage jetzt mal einfach Skifahrerpose verwendet und warum einfach so eintrainierte und anstudierte und angenommene Situationen wie die eben als Frau auf Toilette zu gehen im öffentlichen Raum halt einfach noch, sagen wir mal, vorsichtig optimierbar sind.
Absolut richtig. Also genau so hat es auch bei mir angefangen. Ich hatte null politische, gesellschaftliche oder feministische Hintergründe. Meine einzige Motivation war, schnell zu pinkeln. Und erst durch meine Recherchen, genau wie bei dir, habe ich dann gemerkt, oha, da steckt sehr viel mehr dahinter.
Ja, krass. Und dann, aber erzähl mal, also du hattest dieses Bewusstsein, aber dann auch wirklich zu sagen, okay, alles klar, Leute, ich gehe das Thema an, ich gründe eine Firma, ich überlege mir da eine Lösung, ich entwickle eine Lösung. Was hat dich dazu motiviert, wirklich da so direkt Butter bei die Fische, lösungsorientiert an das Problem ranzugehen?
Ja, also die Idee zum Missoir hatte ich klassischerweise in einer Warteschlange einer Clubtoilette, als ich mal wieder wegen ein paar Sekunden Pullern eine halbe Stunde in der Warteschlange stand. Und mit dem Gedanken, warum gibt's denn eigentlich zwei Möglichkeiten, sich zu erleichtern für Stehpinkler und für uns nur eine? Mit diesem Gedanke war eigentlich der Name und das Konzept schon sofort da. Da musste ich gar nicht lange überlegen. Ich bin auf einer Insel aufgewachsen und deswegen, wenn ich da mal musste, bin ich halt einfach hinter den nächsten Busch, hinter die nächste Palme und habe mich in unserer natürlichen Hockposition erleichtert. Deswegen war für mich sofort klar, wie das Missoir aussehen sollte. Und dann ein halbes Jahr später hatte ich die Möglichkeit, auf einem Festival mich hinter den Kulissen sozusagen zu integrieren und habe dort mein erstes ganz einfaches Missoir gebaut. Meine erste Haltestange war eine Gardinenstange. Und dann habe ich das da aufgebaut und ich konnte es irgendwie gar nicht so richtig glauben, weil das Feedback war so gut, dass ich mir dachte, ja okay, wenn ich jetzt nicht die Einzige bin, die sowas vermisst, warum gibt's das noch nicht? Und dann fing meine Recherchezeit an. Dann war ich Stammgast im Deutschen Patent- und Markenamt und habe Google ausgegoogelt und mich informiert und geguckt, warum gibt es sowas noch nicht oder beziehungsweise welche Arten gab es, und habe dadurch eben festgestellt, es wäre sonst auch eine Schande für die Menschheitsgeschichte. Ich bin natürlich nicht die Erste, die auf diesen Gedanken kam. Aber die bisherigen Frauenurinale, sage ich mal, die waren wie ein Männerurinal in der Wand eingelassen, nur ein bisschen tiefer, ein bisschen länger gezogen, was aber nicht unserer natürlichen Hockhaltung entspricht. Und ja, und dann fing halt die ganze Reise an. Dann habe ich erstmal die Schutzrechte angemeldet, hatte dann meinen Prototypen auf dem Garbage Festival und auch da war wieder das Feedback so, so gut, dass ich dann gesagt habe, okay, ich beende meinen Fulltime-Job und gründe Missoir.
Wow. Richtig, richtig gut. Du, und als du Missoir gegründet hast, war das dann für dich automatisch klar, dass du mit einem weiblichen Team zusammenarbeiten willst, oder ist das so accidentally passiert, dass ihr seid ja rein weiblich aufgestellt, oder?
Ja, im Festivalteam. Also tatsächlich bin ich so quasi eine One-Woman-Show. Aber wenn ich mit dem Miss auf Festivals unterwegs war, war natürlich ein Team notwendig für die ganzen Transport, Logistik und vor allem auch für die Betreuung. Und für die Betreuung, meine Clubfrauen hießen Pippi Lottas. Für die Pippi Lottas war es klar, dass das weiblich gelesene Personen sein mussten. Aber auch bei meinem Aufbauteam war, wir hatten zwar einen Quotenmann, der mit dabei war, aber ansonsten waren wir ein recht weibliches Team. Und tatsächlich finde ich das auch sehr, sehr, sehr schön, mit Frauen, mit Flinter zusammenzuarbeiten. Deswegen habe ich da immer wieder auch mal geschaut. So, meine Anwältin ist zum Beispiel eine Frau. Und ja, eigentlich versuche ich da sehr viel mit Frauen zu arbeiten. Ich finde die Zusammenarbeit immer sehr, sehr schön. Aber natürlich arbeite ich auch mit Männern, zum Beispiel mein Steuerberater ist männlich, aber ja, generell finde ich die Zusammenarbeit mit Frauen oder mit Flinter am allerschönsten.
Cool, ja, das geht mir genauso. Ich versuche auch immer, wenn ich irgendwie eine Position neu zu besetzen habe, egal jetzt, ob es beruflich ist oder privat, auch immer eher mal zu schauen, okay, was gibt's denn da für Flinters zur Auswahl?
Genau.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein ganz entscheidender Schlüssel darin, wie wir halt so dieses strukturelle Problem auch gelöst kriegen, dass es eben in sehr, sehr vielen Bereichen noch sehr, sehr männlich dominiert zugeht und gerade eben mit steigendem Bewusstsein, welche Bereiche das sind, da dann eben auch gezielt sich für die Flinter, ich will es jetzt nicht Alternative, Version, Option nennen, zu entscheiden. Ich glaube, das bringt wirklich viel. Und genau, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erklären, was denn so die Werte sind von Missoal, die dem Ganzen zugrunde liegen.
Also natürlich in erster Linie Gleichberechtigung für ein Grundbedürfnis, aber genauso wichtig wie Gleichberechtigung ist mir auch die Nachhaltigkeit. Deswegen war mir sofort klar, dass es ein Trockenurinal sein soll, weil vielleicht wissen das einige nicht, in unserer Kanalisation läuft Trinkwasser. Das heißt, wir spülen wegen 150, 200 Milliliter Urin, je nach Toilettenmodell, zwischen 6 und 12 Liter Trinkwasser runter. Und das ist einfach, das darf nicht mehr sein. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass es eben ein Trockenurinal ist. Aber ich achte auch zum Beispiel darauf, dass wir jetzt nicht keine klassische Toilettenpapierrolle haben, sondern sparsames Einzelblattpapier. Und ich versuche eigentlich für alle Dinge, die ich benötige, bei Missoir eine nachhaltige Lösung zu finden.
Mhm. Wie definierst du generell den Begriff Nachhaltigkeit für dich? Hast du da auch Klimagerechtigkeit mit im Visier? Checkst du Lieferketten? Wie genau bist du da bei deiner Herangehensweise?
Total. Also deswegen produziere ich auch lokal hier in Deutschland, möchte keine großen Transportwege haben und versuche eigentlich bei allem eine nachhaltige Lösung zu finden. Selbst bei den Putzhandschuhen habe ich versucht, hier aus recyceltem Material zu finden.
Wow, ja, das ist ja teilweise auch echt so eine Riesenherausforderung. Ich kenne es jetzt nur bei mir aus dem Alltag und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Challenge. Ich freue mich dann immer, wenn ich doch noch irgendwie ein Produkt hinzufügen kann, was so den Alltag auch noch ein bisschen nachhaltiger macht. Ja.
Es sind die kleinen Dinge und die machen die Summe.
Ja, genau, voll. Das sehe ich auch so. Viele kleine Schritte, die dann am Ende dazu führen, dass wir im besten Fall alle, die vielleicht auch Lust kriegen, Teil davon zu werden, eben durch unseren nachhaltigen Konsum. Im Endeffekt haben wir ja als KonsumentInnen schon so einen hohen Einfluss. Mhm. Und ja, ich merke manchmal bei mir, so ist es ein bisschen, man muss halt erstmal so seine oder ihre ursprüngliche Bequemlichkeit verlassen, weil halt eben dieses System ja uns lauter unnachhaltige Lösungen erstmal vorwirft, die so die schnellsten und einfachsten zu sein scheinen. Aber wenn man dann immer sich denkt, nee, ich mache mir erstmal so einen Spaß draus, trotzdem zu schauen, was möglich ist, dann ja, ich habe da auf jeden Fall großen Spaß dran. Ist es bei dir auch so, dass du das in allen Lebensbereichen versuchst, sozusagen nachzugehen?
Absolut, ja. Absolut.
Ja, cool. Du, und wo steht's ihr denn jetzt? Oder wo stehst du mit Missoir jetzt von der vom Prototypen beim Garbage Festival bis heute ist ja einiges passiert. Vielleicht magst du unseren HörerInnen auch erzählen, was gerade so ansteht, was die nächsten Ziele sind oder was so der Status quo vielleicht auch generell ist bei dir, bei euch.
Nein, ja, natürlich gerne. Es war auf jeden Fall eine sehr lange und spannende Reise zwischen dem Prototypen und der Gründung. Ich habe ja im Februar 2020 gegründet, also so 2, 3 Wochen vor der Pandemie. Und dann lief natürlich alles ein bisschen anders als geplant, aber frei nach dem Motto, die Flexiblen brechen nicht und die Pandemie ist irgendwann vorbei und gepullert wird immer, stand es nie zur Debatte, irgendwie aufzugeben. Und ich hatte damals, als ich gegründet hatte, so quasi zwei Geschäftsmodelle. Einmal die Vermietung, wo ich mit den mobilen Messoirs auf Festivals gegangen bin, soweit es wieder die Pandemie zugelassen hat. Und zum anderen den Verkauf von den reinen Urinalen, von den Messoir-Urinalen. Und langfristig war aber immer mein Ziel, jetzt nicht unbedingt ein Vermietungsunternehmen aufzubauen über die Jahre und irgendwann 20 mobile Messoirs zu haben, sondern mein Ziel war vor allem, dass bestehende Toilettendienstleister Messoir in ihr Sortiment genauso normal integrieren, wie sie eben auch Stehurinale anbieten. Wir sind kein Extra. Und deswegen ist da mein großes Ziel, dass Messoir genauso normal und Standard wird, wie das Messoir für die Stehpinkler seit 200 Jahren.
Und wie ist da aktuell der Status quo? Es gibt ja auch schon erste öffentliche Toiletten, oder?
Ja, das war nämlich einer der größten Meilensteine, die ich hatte. Also natürlich so die Festivals waren vor allem 22 und 23 waren wir ausgebucht. Aber auch in diesen zwei Jahren gab es dann das erste Club-Messoir im schönen Club Südpol in Hamburg. Und auch hier in Berlin haben die ersten Berliner Clubs Messoir integriert, so wie das die Alte Münze, das Prisma und jetzt auch das Berghain. Und dann war der große Meilenstein die öffentlichen Messoirs. Denn im Toilettenkonzept von 2017, 2018 wurden im Toilettenkonzept von Berlin Frauenurinale per se abgelehnt. Und deswegen war das ein riesen Meilenstein, als eine neue Ausschreibung rauskam, wo Hockurinale gewünscht waren. Und da haben sich die Firma Eco-Toiletten GmbH, die haben früher nachhaltige Festivaltoiletten gemacht, die sich sehr im städtischen Bereich spezialisiert haben, zusammen mit mir dann sozusagen eine öffentliche City-Toilette gemacht, die nicht nur nachhaltig ist, weil kein Wasserverbrauch, sie ist barrierefrei, kostenfrei und gendergerecht mit Messoirs. Und die wurden dann letztes Jahr eröffnet. Es war ein Pilotprojekt und das war der große Ritterschlag, dass dann jetzt vor kurzem nicht nur das Projekt verlängert worden ist, sondern auch die Umfrage kam raus, wie gut kam es vor bei den Nutzerinnen an. Und sage und schreibe, 97% fanden das Messoir toll. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich echt Pipi in den Augen.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich schon ein Ritterinnenschlag sozusagen. Ach, wie cool, wow. Und das ist jetzt auch weiterhin so die Vision, die Mission von dir, immer weiter in den öffentlichen Raum vorzudringen? Oder hast du noch mehr Clubs, mit denen du zusammenarbeiten willst, in Aussicht? Oder wie ist da die Lage?
Genau, darum geht es jetzt hauptsächlich, dass es war eben komplett integriert und etabliert wird. Und da bin ich jetzt in einigen Gesprächen. Großer Punkt ist jetzt auch, habe ich noch gar nicht so vielen Leuten erzählt, aber ich launche im Sommer mein neues Produkt. Und was jetzt optimiert ist für den Festeinbau. Und da hoffe ich doch, dass Messoir dann schnell und easy eingebaut wird in vielen Clubs und eigentlich überall da, wo Messoirs, wo es eben auch Messoirs gibt. Das ist ein bisschen das Ziel.
Es gibt ja auch in manchen Wohnungen, in manchen Privathaushalten Pissoirs für Männer. Könntest du dir das auch vorstellen, dass das irgendwann auch so in unseren privaten Bereich einzieht?
Ja, also ich habe natürlich nichts dagegen, wenn jemand so in seinem Bad auch ein Messoir einbaut. Aber hauptsächlich sehe ich Messoirs in Räumen oder an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, wo es kurze Pausenzeiten gibt, ein vermehrtes Trinkverhalten, wo eben diese klassische Situation besteht, dass wir dann wegen kurzem Pullern in der langen Warteschlange sind. Genauso wie im öffentlichen Bereich. Also es ist halt einfach so, dass öffentliche Toiletten werden zu 85% zum Urinieren aufgesucht. Und deswegen ist ja ein Pissoir oder ein Urinal absolut sinngemäß. Es macht total viel Sinn, sich schnell und kontaktfrei zu erleichtern, ohne großen Wasserverbrauch. Aber warum nur für die Hälfte der Bevölkerung? weil wir stehen dann ewig lang in Warteschlangen. Dann kommen wir an der Toilette an und kaum jemand setzt sich einfach so auf eine öffentliche Toilette. Das heißt, fast jede von uns hat irgendeine Methode entwickelt, ich nenne sie liebevoll Chlorobik, um Chlorobik mit der Kloschüssel zu vermeiden. Das heißt, wir halten uns vorne an der Türklinke fest, wir ummanteln die halbe Kloschüssel mit Klopapier, hinten an der Rückwand festhalten. Manche klettern komplett auf die Kloschüssel drauf, um nichts zu berühren. Und es ist einfach so viel Heckmeck für einmal kurz pullern. Und noch dazu ist es ja noch nicht mal gesund, weil wenn wir diese typische, die sogenannte Skifahrerposition einnehmen, wie du es ja auch am Anfang ganz richtig gesagt hast, da sind halt nicht nur die Oberschenkel angespannt, sondern auch die Blase. Dadurch kann sich die Blase gar nicht richtig entleeren. Es kann Resturin in der Blase bleiben und das fördert wiederum Blasenentzündung. Und so, wenn man so ganz entspannt in unsere natürliche Hockenposition geht, kann sich die Blase wunderbar entleeren und man kann sich schnell und kontaktfrei erleichtern. So wie das halt die Stehpinger schon seit 200 Jahren machen.
Wow, das hört sich richtig gut an. Und wie wichtig war dir auch dieses Kontaktfreie, dieser Aspekt? Weil ich finde also auch so allein schon spätestens seit Covid, wo wir uns dann alle einmal Gedanken drüber gemacht haben, wo überall noch irgendwelche Viren und Bakterien und Keime irgendwie sein könnten, müsste es doch auch allen klar sein, dass man halt gewisse Dinge einfach nicht anfassen sollte oder sich danach sofort wirklich gründlich 20 Sekunden lang die Hände wascht.
Ja, absolut. Also die meisten setzen sich nicht gerne auf eine öffentliche Brille und das ist halt, ja, wie soll ich sagen, also wenn da halt einmal, ja, sage ich mal, die Kloschüssel irgendwie verschmutzt ist, setzt sich ja die nächste nicht drauf. Und es ist super schwierig, in der Skifahrerposition die Kloschüssel zu treffen. Ich sage immer ganz gerne, entschuldige, dass ich so frei rede, wir kacken unisex und wir pinkeln anatomisch anders. Das heißt, das große Geschäft machen wir alle Menschen im besten Fall in der Hockposition. Das wissen wir inzwischen alle mit Dick- und Dünndarm. Es ist besser für das große Geschäft. Aber anatomisch sind wir einfach anders gebaut. Und während halt sich Urinale perfekt im Stehpinkler anpassen, brauchen wir halt einfach Missoires, die sich perfekt den Hauptpinklerinnen anpassen.
Okay, perfekt. Voll auf den Punkt gebracht. Du, wir haben ja vorhin schon über die Werte gesprochen, die Missoires zugrunde liegen. Jetzt würde ich gerne über deine persönlichen Werte mit dir zum Sprechen kommen. Gibt es so Werte, die du mal für dich definiert hast oder nach denen du ganz für dich auch privat lebst, die dir wichtig sind?
Ja, absolut. Also Gerechtigkeit irgendwie, ja.
Gerechtigkeit?
Ja, Gerechtigkeit liegt mir schon sehr, sehr am Herzen. Empathie, dass wir einfach offen miteinander sind, Mitgefühl haben für den anderen. Und so eine Art Empowern. Also ich denke mir immer so, manchmal, wenn man so, ja, einfach Menschen, fremde Menschen manchmal anlächelt, ne? Also einfach mal mehr Liebe gibt in dieser Welt. Das finde ich, brauchen wir einfach ganz, ganz dringend irgendwie. Ich mache jeden Tag zum Beispiel fremden Menschen ein Kompliment. Einfach so, um einfach, ja, einfach mehr Liebe in diese Welt zu bringen. Und Kommunikation, Kooperation ist ein super wichtiger Punkt. Viele Menschen arbeiten gegeneinander und Misstrauen oder Missgunst und so. Und warum? Wir könnten gemeinsam so viel mehr erreichen als gegeneinander.
Ja, wow, schön. Ich finde, du hast gerade richtig viele wichtige Punkte auch angesprochen. Das mit den Komplimenten, das ist auf jeden Fall auch meine Strategie. Ich muss sagen, ich mache es nicht so regelmäßig jeden Tag, aber ich habe mir das eine Zeit lang antrainiert, was auch ein super Opener ist, um ein Gespräch, ein Interview zu beginnen. Und da habe ich mir dann immer auf der Straße einfach Leute ganz gezielt angeschaut und mir wirklich überlegt, okay, was ist denn ein Kompliment, was auch richtig so von Herzen kommt? Und habe mir das dann echt so zum Sport erklärt, wirklich an jedem Menschen etwas Schönes zu finden, was ich halt wirklich auch schön finde, auch wenn jetzt vielleicht der Mensch ganz anders ist als ich und vielleicht so gar nicht dem klassischen Schönheitsideal entspricht oder einen Coolness-Faktor hat. Und es gibt wirklich bei allen immer was. Und ja, das ist schon so, das ist schon schön. Und auch allein, wenn man den Menschen nur so ein kleines Lächeln schenkt, damit geht's ja schon los. Genau. Und das macht schon echt so einen riesen Unterschied. Wow, voll gut.
Ja, total, eben auch bei den Obdachlosen. Ich schenke denen immer ein Lächeln. Also wenn ich nicht gerade so ein paar Cent hat man irgendwie immer übrig. Aber selbst wenn man die gerade nicht hat oder an dem Tag schon Menschen was gegeben hat, ein Lächeln, ein nettes Wort, mal kurz fragen, hey, wie geht's dir oder so.
Voll. Das sehe ich auch immer so.
Genau. Kann ich so viel bringen und wo ich dann irgendwie hoffe, dass der Mensch dann durch diese mini kleine Geste, was ja echt nicht viel ist, aber irgendwie seinen Tag ein bisschen schöner macht.
Ja, absolut, absolut. Wow, voll schön, voll cool. Und du hast ja auch Gerechtigkeit als einen deiner Werte benannt. Wie definierst du denn Gerechtigkeit so für dich ganz, ganz persönlich? Also mir geht es jetzt nicht um eine allgemeine Definition, sondern wirklich so das, was das dir ganz persönlich bedeutet.
Ja, dass irgendwie Menschen gleiche Chancen haben. Vielleicht auch, weil ich bin ja selber auf einer Insel aufgewachsen und wo ich ja quasi dann die Ausländerin war oder wo viele Sachen dann halt, ja, Thema Patriarchat oder, ja, es gibt so viele Themen, wo ich mir einfach denke, so, warum, ja, kann man nicht irgendwie die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben? Warum werden gewisse Sachen in Schubladen gesteckt, kategorisiert? Wir sind irgendwie alle das gleiche Blut. Warum sollten wir ja nicht alle füreinander irgendwie da sein und die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben?
Mhm. Ja, absolut, weil am Ende sind wir alle Menschen.
Ganz genau. Egal, an was man glaubt oder welche Glaubenssätze man hat, am Ende sind wir alle Menschen und könnten mit allem eigentlich, ja, es könnte so viel mehr sein, wenn wir irgendwie mehr voneinander da sind.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, dass so dieses füreinander da sein können, was für mich auch sehr viel damit zu tun hat, auch mal so für sich selbst da zu sein und dieses Lächeln, was du im besten Fall ganz vielen Menschen auf der Straße schenkst, dass du dir das auch oft schenkst, weil das hatte ich auch dank des Podcasts, diese Erkenntnis, dass wir oft mit uns selber auch irrsinnig harsch und hart und nicht so umgehen, wie wir es uns wünschen würden, dass andere mit uns umgehen. Und das ist, finde ich, auch so ein ganz entscheidendes Element dafür, dass wir auch gut geben können, dass wir erstmal schauen, okay, was tut mir gut? Und dann eben im besten Fall das Ganze, dieses Guttun, klimagerecht umsetzen und dann auch nochmal, also ich finde, dann steigert sich das so. Dann merke ich, okay, ich tue nicht nur mir was Gutes, sondern hey, cool, ich tue jetzt auch, dem System was Gutes, indem ich eben kreislauffähige Sachen konsumiere, die schon da sind, wo nichts Neues wegen mir produziert werden muss. Und ja, dann so kleine Erfolge feiern.
Absolut. Das war auch ein großes Learning, was ich hatte, mit sich selber lieb zu sein. Da war man früher, vielleicht so in den 20ern, vielleicht kritischer mit sich selber oder beziehungsweise der größte Kritiker und sich einfach selber mal so eine Umarmung schenken. Das ist wirklich eine Sache, die habe ich in den letzten Jahren mir sehr angeeignet, einfach lieb mit sich selber zu reden halt auch, ja.
Ja, voll, lieb mit sich selber zu reden und auch so lieb zu sich selber zu sein, weil ich habe ganz lang auch gedacht, so, okay, das wirkt faul oder ich kann mir das gar nicht leisten, irgendwie mal was für mich zu tun, so wirklich mich, ohne dass ich jetzt dann gleich wieder an die nächsten 5 Ideen denke und die weiterentwickle, sondern einfach einmal nichts. Und wenn dann trotzdem irgendwie eine Idee weiterentwickelt werden will, okay, aber es ist nicht der Anspruch. Und dann kannst du ja noch viel besser anderen geben und auch diese Selbstwertschätzung, diese Selbstanerkennung, einfach auch zu sagen, hey, cool, ich habe es geschafft, ich bin aufgestanden, cool, toll.
Voll gut gesagt, ja, richtig.
Ja. Was war das Letzte, worauf du stolz bist?
Manchmal nimmt man sich nicht die Zeit, um sich selber stolz zu sein. Also irgendwie, man streicht oben 2 To-Dos runter und unten folgen dann irgendwie 5 mehr. Und da nimmt man sich manchmal echt tatsächlich zu wenig Zeit, um zu sagen, hey, aber wow, schau mal, was du da irgendwie alles geschafft hast. Aber tatsächlich habe ich diesen Moment gerade, weil ich irgendwie dabei bin, mein neues Produkt zu launchen und ich mir manchmal da echt innehalte und denke mir so, wow, was hast du da eigentlich alles bisher alleine geschafft? Und wenn ich daran überlege, dass als ich mit Miss War angefangen habe, war wirklich die meistgestellteste Frage, als ich gesagt habe, ich mache Miss War, du machst eine Urinella. Und ich so, nein, ich mache kein Hilfsmittel. Ich mache ein richtiges Urinal. Und wenn ich mir jetzt denke, dass mich manchmal irgendwie fremde Leute ansprechen oder gesagt, ja, von Miss War haben wir schon voll viel gehört, wo ich mir denke, wow, das habe ich irgendwie ganz alleine bewegt. Und das sind wirklich manchmal so Momente, ja, wo ich echt dann, ja, echt stolz auf mich bin, dass ich das irgendwie so ganz alleine so viel schon geschafft habe. Und es ist das Wichtigste, dass es halt irgendwie kein, ja, dass es einfach normal wird, dass wir pinkeln, dass wir es normal wird, dass wir ein Urinal brauchen.
Wow, also es hört sich auf jeden Fall so an, als könntest du da richtig, richtig stolz auf dich sein. Wow, das ist echt eine tolle Leistung und auch einfach, weil am Ende, weißt du, das, was du alleine schaffst, ist ja allein schon so inspirierend, weil, glaube ich, dann auch andere Menschen merken, okay, alles klar, wenn Lena das schafft, dann kann ich vielleicht auch irgendwie alleine meine Idee umsetzen und mein Business aufbauen und dafür beitragen, dass sich diese Gesellschaft dann auch zum Positiven wandelt, weil du ja definitiv für mehr Gender Equality so sorgst, indem du wirklich so eine ganz rudimentäre Sache erstmal hernimmst und dafür mehr Gerechtigkeit sorgst.
Absolut. Das hoffe ich auch wirklich, dass ich da Menschen irgendwie den Mut geben kann, weil als ich Miss War angefangen habe, ich war branchenfremd, ohne Kapital. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich gegründet hatte, noch nicht mal einen Laptop. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann bin ich so viel, weil ich die ganze Zeit über Schatten gesprungen bin, ich bin so viel an mir gewachsen. Das möchte ich nicht missen. Und da denke ich mir so, okay, wenn ich das schaffe, dann schaffen das wirklich alle anderen auch. Also man, das ist einfach nur, wenn man für eine Sache brennt, dann kommt der Rest von alleine. Der Mut ist, oder Sachen irgendwie zu meistern, das kommt mit der Zeit. Das ist ein Prozess, das ist ein Learning. Und Mut oder gewisse Sachen lernt man auf dem Weg. Das ist nicht sofort da. Und erst durchs Machen geschehen Dinge.
Erst durchs Machen geschehen Dinge. Das merke ich mir auch, den Satz. Cool. Hattest du vorher schon einen unternehmerischen Background eigentlich?
Überhaupt nicht. Ich, ganz im Gegenteil. Ich war mein Leben lang fest angestellt beim Fernsehen, also komplett branchenfremd. Und ich wollte auch nie zum Film. Ich wollte immer einen sicheren Job haben von Montag bis Freitag. Selbstständigkeit kam überhaupt nicht für mich in die Frage. Für mich waren Sachen wie Steuern irgendwie eine Sache, eine Kleinigkeit, die irgendwie auf einer Rechnung steht. Ich habe von null irgendwas eine Ahnung gehabt. Und gefühlt in den ersten Jahren musste ich alles, aber es geht mir tatsächlich heute auch noch so, muss ich erstmal googeln. Ah ja, was ist denn das? Oder was, also, wie ich angefangen habe. Ich habe mein erstes Miss War auf dem Zeichenblock gemalt und bin damit zu den Edelstahlherstellern gegangen und habe gemeint, kannst du mir das bitte mal bauen? Und dann haben die gesagt, so, ja Mäuschen, kommst du wieder, wenn du eine CAD-Daten hast? Und ich so, ja, was sind CAD-Daten? Das war ein langer, langer Prozess. Und und inzwischen werde ich so als die Pipi-Expertin oder Miss War-Expertin. Und das ist Sachen, die nicht von heute auf morgen kommen. Das sind alles Sachen, die man lernen kann.
Wow. Und gerade in der heutigen Zeit stehen uns schon allein dadurch sehr viele Türen offen, dass wir eben, es sagt sich ja immer so leicht, so das ganze Wissen in unserem Handy drin haben. Klar, wir müssen erstmal wissen, wonach wir suchen. Aber dann, bist du auch, glaube ich, wirklich das perfekte Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann.
Ja, voll. Aber viele Sachen, das muss ich wirklich auch dazu sagen, hatte ich wirklich auch wahnsinnig tolle Menschen an meiner Seite. Weil egal, wie viel ich recherchiere und versuche irgendwie mir anzulernen, das Wissen von einem Ingenieur zum Beispiel kann ich natürlich nicht mir aneignen. Deswegen hatte ich zum Beispiel den Andreas, der hilft mir seit 2019, 20 mit den ganzen CAD-Daten, mit der technischen Umsetzung von Miss War, weil klar, dieses Wissen werde ich mir nicht aneignen können. Ich hatte die tolle Nike, die mir einen Büroplatz ermöglicht hat. Das war für mich ein absoluter Gamechanger. Nach 2 Jahren oder 3 Jahren irgendwie nur zu Hause arbeiten, mal irgendwie zu Hause und Arbeit zu trennen und so weiter. Und auch mein Festival-Team, die mich in den Sommermonaten unterstützt hat. Also viel kam natürlich aus eigener Kraft. Ich bin sozusagen Miss War, aber ganz viele Dinge hätte ich auch alleine nicht geschafft. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass ich immer wieder Menschen in meinem Leben hatte, in meinem Miss War-Leben hatte. Ohne die wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin.
Und hattest du dann auch irgendwann so Momente, wo du auf Geldakquise-Runden gegangen bist? Ja.
Oh mein Gott, ja. Puh. Thema Finanzen ist natürlich für jedes Startup ein Thema, gerade aber auch, wenn du halt ein Produkt entwickelst oder ein Produkt auf den Markt bringen möchtest. Ne? Das ist halt ein physisches Produkt und gerade so mit Edelstahl und Co. war das Thema Finanzen für mich immer ein Riesenthema. Und als ich dann eben festgestellt habe, was mich eine Produktionsumwandlung kosten würde, war ich erstmal ziemlich verzweifelt, weil ich mir dachte, okay, das ist ein Riesenbatzen Geld, da wusste ich einfach nicht, wie soll ich vorgehen. Ist ein Investor-Thema für mich. Soll ich einen Kredit aufnehmen? Komme ich an irgendwie eine Förderung? Und es waren immer wieder so Momente, wo ich will jetzt nicht sagen, kurz vom Scheitern war, aber wo ich mir dachte, wie soll ich das schaffen? Und dann kam eben das große Glück, dass eine Förderung aufgetreten ist, die mir die Produktion ermöglicht. Aber auch dafür habe ich einen großen Anteil, Eigenanteil gebraucht und musste dadurch jetzt auch ein Darlehen aufnehmen. Das heißt, dieses Jahr ist all in.
Wow.
Und war natürlich immer wieder ein großes Thema. Und deswegen, ich habe mir selber noch nie was ausgezahlt, obwohl ich jetzt irgendwie seit 4 Jahren für mich war, 7 Tage die Woche arbeite gefühlt, konnte ich mir selber noch nie was auszahlen. Aber darum geht es mir in dem Sinne auch gar nicht, jetzt irgendwie mein Riesenunternehmen zu werden, sondern ich bin sehr an dem Punkt, so falls man Miss War so viel abwerfen sollte, würde ich gerne Miss Wars auch spenden, zum Beispiel an irgendwie gemeinnützige Festivals, die sich vielleicht sowas nicht leisten können. Mir geht es sehr, sehr viel um die Sache an sich, dass sich einfach Miss War etabliert und es einfach normal wird. Also wie gesagt, viel gemeinsam. Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich.
Ja, wow. Das ist echt sehr, sehr bewundernswert. Wow, Wahnsinn. Vielleicht kann ich dir auch so ein bisschen was von meinem persönlichen Weg erzählen, weil ich war auch so eine Zeit lang ultra idealistisch unterwegs und habe dann aber irgendwann schon so gedacht, okay, gerade wie ich begonnen habe, mich mit diesem Gender Pension Gap auseinanderzusetzen und mir dann gedacht habe, okay, das spiegelt halt den Gender Pay Gap wieder, den die Frauen vor 30 Jahren erlebt haben und dass wir jetzt quasi mehr denn je auch dafür verantwortlich sind, dass wir halt dahin kommen, dass wir uns auch gute Löhne auszahlen und uns auch so gegenseitig finanziell wertschätzen und nicht nur für eine gute Sache kämpfen, weil ich glaube, das ist auch so was extrem Weibliches. So die ganz, ganz elementare, wichtigste Arbeit, dass die entweder gar nicht oder sehr schlecht bezahlt wird.
Absolut richtig. Ich habe mich in den letzten Jahren beim Store ständig unter Wert verkauft und habe 5-mal mehr gearbeitet, ohne da irgendwas in Rechnung zu stellen, weil es für mich sehr an sich geht. Deswegen sprichst du da einen wirklich sehr, sehr wichtigen und richtigen Punkt an. Natürlich muss man auch gucken, gerade als Frau mit den ganzen Dingen, die du genannt hast, zu gucken, dass man auf den grünen Zweig kommt, auch absolut. Das muss ich jetzt auch dieses Jahr tatsächlich ändern.
Ja, weil also bei mir war es wirklich, vielleicht kann ich das meine Erfahrung einfach auch ein Stück weit mit dir teilen. Ich habe mich halt wirklich ganz bewusst dafür entschlossen. Ich habe einfach gesagt, so okay, alles klar, ich will jetzt einfach meiner Arbeit diesen Wert geben. Und was halt bei mir, ich bin hauptberufliche Moderatorin und mache jetzt wirklich nichts mehr anderes. Was dann halt wirklich auch dadurch entstanden ist, dass halt erstens mal nochmal sich mein Auftreten wesentlich mehr professionalisiert hat und auch wirklich mit jeder Preissteigerung, du bestimmst deinen Wert da noch viel mehr als bei irgendwas anderem, wo kein Produkt dahinter steht. Und da ist ja die Preisrange von ModeratorInnen ist ja, geht so, weiß nicht, von 1 Euro bis 100.000 Euro gefühlt für eine Moderation. Wahrscheinlich ist also einfach, da ist kein Ende nach oben. Und dann habe ich halt auch wirklich gemerkt, in dem Moment, wo ich auch so ein bisschen meinen Idealismus zur Seite gesteckt habe und wirklich gesagt habe, okay, das ist mein Business, aber das baue ich wertebasiert auf. Also ich arbeite nicht mit Arschlöchern zusammen, ich stelle mich nicht mit Leuten auf die Bühne, die nicht die gleichen Werte haben wie ich. Das ist mir extrem wichtig. Es sind auch einige Türen dadurch zugegangen, aber im Endeffekt auch immer die richtigen auf. Und da hat man dann halt auch immer eine Lösung gefunden. Klar habe ich jetzt auch noch immer mein Stundenkontingent, das ich komplett spende, unentgeltlich, aber trotzdem hält sich das jetzt immer mehr die Waage. Ich bin auch noch auf dem Weg, aber das funktioniert jetzt mittlerweile schon eigentlich ziemlich gut. Da bin ich dann auch wieder stolz auf mich.
Super, danke fürs Teilen, hast du alles wunderbar gesagt. Richtig schön.
Ja, weil ich möchte halt auch gerne andere dazu empowern und auch einfach dieses, ja, um das halt bewusst zu machen, dass wir halt einfach auch einen Wert haben und gerade als Frauen, die wir so irrsinnig empathisch und einfühlsam sind und immer darauf bedacht sind, dass es auch allen gut geht, sollte es dann auch so sein, dass das dann auch in der Hinsicht für uns gesorgt wird.
Ja, ganz genau.
Ja. Was wünschst du dir denn, wenn du dir jetzt so diese gesamte Gesellschaft anschaust? Gibt es da was, wo du sagst, okay, das würde ich mir jetzt als Lena wünschen, wo wir uns hin entwickeln sollten? Das sind vielleicht auch so Werte, die uns als gesamte Gesellschaft gut tun würden. Weil ich finde es auch immer so super spannend, jetzt hörst du es ja auch ganz oft in den Medien, dass so dieses Gerechtigkeitsempfinden, und es gibt ja auch Gerechtigkeitsbarometer, die jedes Jahr erhoben werden, das ist ja gerade in Deutschland erheblich gestört. Und ich glaube schon, dass es auch unter anderem daran liegt, dass wir als Gesellschaft irgendwie nicht dieselben Werte haben, nach denen wir stringent und konsequent leben. Was denkst du?
Ja, absolut richtig. Kann ich dir tatsächlich auch nur zustimmen. Ich bin manchmal zu sehr in meiner Missoir-Bubble, dass ich manchmal gar nicht so richtig mitbekomme, was in der Außenwelt geschieht. Also da hat mich Corona und die Kriege echt immer sehr, habe ich erst im Nachhinein irgendwie mitbekommen. Aber man merkt halt sehr auch, dass durch diese verschiedenen Sachen, die halt in der Vergangenheit passiert sind, manchmal auch das Gefühl hat, als würden wir uns noch weiter entfernen. Und das ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Also wie kann es sein, dass wir jetzt noch so Kriege führen? Also da fasst man sich manchmal irgendwie an den Kopf, in welchen Sachen wir da irgendwie auseinanderschlittern, die eigentlich basic sein sollten. Einfach, ja, was ich auch vorhin schon meinte, so mit der Empathie, dass man da halt einfach Menschen sein lässt, wie sie in ihrem Empfinden und dann mehr miteinander agiert.
Na doch, also ich finde genauso dieses gegenseitige Verständnis vielleicht auch füreinander. Und damit einher geht ja auch irgendwie so ein Bewusstsein für die eigenen Privilegien und diese dann auch entsprechend zu teilen und halt auch einfach eben ein Bewusstsein dafür zu haben, dass eben nicht alle die gleichen Startchancen haben und sich deswegen dann halt auch Lebenswege anders entwickeln und das halt trotzdem verständnisvoll aufzunehmen und erstmal aufzuhören mit diesen ganzen Vorwürfen, sondern halt konstruktiv an die Sache herangehen. Und klar, das habe ich jetzt vielleicht auch als Journalistin so ein bisschen einstudiert, neutral auf Sachverhalte blicken, aber dann, das habe ich mir dann wieder persönlich schon sehr angewöhnt, immer konstruktiv zu berichten und nur konstruktiv, also bei mir im Radio wirst du nur konstruktive News hören oder konstruktive Beiträge und keine, die ohne Lösungsansatz nur das Leid der Welt reproduzieren, weil im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass uns das nicht weiterbringt.
Absolut richtig. Schön gesagt.
Wie machst du das so mit deinem persönlichen Medienkonsum? Hast du so ein Social Media Feed, den du dir so zurechtgebaut hast, wo du dann deine täglichen Nachrichten kriegst, oder konsumierst du generell Medien? Wie machst du das?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe vor zig Jahren schon, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wie lange, also bestimmt seit 15 Jahren kein Fernsehen mehr. Und seitdem ich es wahr mache, ist tatsächlich so noch weniger als davor. Deswegen auch wie schon gemeint, also ich habe viele Sachen sind an mir vorbeigeschlittert. Das mit der Pandemie habe ich erst durch einen Freund gehört, dass er mich anrief und meinte, dass die Messe nicht stattfindet. Und auch so mit den Kriegen oder mit gewissen Sachen, die halt einfach irgendwie so passieren, kriege ich das gefühlt immer viel zu spät mit. Tatsächlich bin ich sehr, sehr viel am Arbeiten und die Sachen, die ich dann irgendwie recherchiere oder konsumiere, haben meistens dann irgendwie indirekt irgendwas mit Missoir zu tun, Urin, bla, etc. Tatsächlich sehr, sehr wenig. Manchmal ist es gut, manchmal ist es auch schlecht.
Ich habe das auch eine Zeit lang nach dem Studium. Ich habe Medienmanagement studiert, so ein Selbstexperiment gestartet und Medien eine Zeit lang einfach auch komplett ausgeblendet und keine täglichen News mehr verfolgt, weil ich auch irgendwann festgestellt habe, ganz ehrlich, das betrifft mich persönlich ja nie. Es betrifft mich nie und dann möchte ich das halt lieber auf einer reflektierten, in einem Magazin aufgearbeiteten Ebene konsumieren, wo sich dann halt schon mehr Leute irgendwie drüber Gedanken gemacht haben und nicht einfach irgendwas von irgendwelchen Nachrichtenagenturen wiedergekäut wird. Und das war auch sehr interessant, weil im Endeffekt, ja, es ist ja so, dass die meisten Nachrichten, habe ich ja eher so das Gefühl, dich dann davon ab, also dir ein bisschen was von deiner Produktivität nehmen. Mhm. Und solange sie halt eben nicht produktiv und konstruktiv sind in dem Sinne. Ja, und gibt es sonst noch irgendwelche anderen Innovationen vielleicht, die du mit uns teilen möchtest, die so sich in deiner Welt gerade befinden oder was dich gerade fasziniert, was dich umtreibt, wo du sagst, hey cool, das ist auf jeden Fall noch was, was interessant ist für die Hörerinnenschaft.
Ja, in Bezug auf Misswahl möchte ich natürlich auch, dass sich generell Themen normalisieren, die oft gerade bei uns mit Scham behaftet werden. Ne? Also angefangen von Pipi bis hin zur Periode bieten wir zum Beispiel immer, wenn wir unterwegs sind mit dem mobilen Misswahls, kostenfreie Periodenprodukte an und dass sich halt einfach das komplett normalisiert, dass wir halt auch pinkeln, dass wir halt eben bluten, dass einfach sich normale Themen bei uns normalisieren.
Ach cool, cool. Ja, ich finde auch, das ist irgendwie echt ein Wahnsinn, dass das in unserer Gesellschaft irgendwie so wenig Platz hat. Obwohl es ja, also wir sind ja sogar mehr Frauen als Männer auf der Erde. Also das ist ja irgendwie so das Allerperverseste am Ende.
Ja, genau.
Ja, cool. Aber das stimmt. Da gibt's nicht genug Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch einfach genug Bewusstsein, dass es eben normal ist für alle Beteiligten und auch, finde ich, so dieses Bewusstsein als Frau ein zyklisches Leben, ein zyklisches Wesen zu sein. Das ist, finde ich, auch sehr interessant, auch so in die Kraft dann des eigenen Zyklus zu kommen und so. Können wir jetzt noch einen eigenen Podcast füllen?
Ja.
Aber ja, voll schön, voll gut. Liebe Lena, das war's auch schon. Ich danke dir sehr, 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 sehr herzlich für das Gespräch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, ja, sehr schön, sehr erheiternd, sehr, sehr viele schöne neue Erkenntnisse, die ich auch persönlich gewonnen habe. Ich bin mir sicher, auch unsere HörerInnenschaft da draußen. Und ja, dafür von Herzen danke.
Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank. War richtig schön.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.